Servus!
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tami. Willkommen zu einer neuen Episode und einem wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Alles okay? Geht's dir gut?
es ist Sonntag, es ist früh. Ich bin noch nicht ganz da, irgendwie.
Ja, du bist doch erst vor einer halben Stunde aufgestanden, verstehe ich.
Ja,
wir haben jetzt
aber naja.
Bis halb neun, also sehr früh für den Sonntag.
Aber ich habe meinen Kaffee neben mir. Ist alles in Ordnung.
Willst du noch sagen, was für ein Podcast wir sind?
Ja, danke. Wir sind ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Natürlich erwarten euch bei uns österreichische Kriminalfälle mit dem immer wieder zwischendurch Gelächter oder abschweifenden Geschichten über unser ach so spannendes Leben. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, was hier Sache ist. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir den heutigen Fall.
Ich habe ja vorige Woche schon gemeint, dass ich diesen Mann schon mal erwähnt habe. Ich habe ihn in einer Episode, die ich aufgenommen habe, erwähnt. Und vielleicht kommst du dann drauf, welcher Fall das genau war, weil ich habe nämlich sehr lange überlegen müssen. wo ich den schon mal erwähnt habe, diesen Herrn. Zwar rede ich heute über den Ex-Polizisten Ernst Karl. Den habe ich, wie gesagt, schon vor Ewigkeiten in einer Episode erwähnt. Habe jetzt lange gebraucht, bis ich ihn ausgearbeitet habe, aber heute ist dieser Tag. Und
spannend.
Also, in der Nacht auf den 16. April 1968 fielen in der Garage des Tivoli-Kaufhauses in Wien Meidling Schüsse. Dieses Kaufhaus gibt es übrigens nicht mehr, was ich jetzt so herausgefunden habe. In der Garage lag ein toter Mann und ein weiterer Mann lag im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus, allerdings starb er auf dem Weg dorthin. Der 23-jährige Ernst Karl erzählte seinen Kollegen, dass er die beiden Einbrecher auf frische Tat ertappt hat, einer dabei seine Waffe gezogen hat, auf ihn schießen wollte und er in Notwehr die beiden erschossen hat.
Also nur einer von beiden hatte eine Waffe?
Einer von beiden hatte eine Waffe, genau.
Okay.
Seine Kollegen fanden ihn daraufhin dann voll cool, weil er war so ein Held und er hat die zwei gestellt und er hat die zwei vom Einbruch abgehalten und pipapo und alles drumherum. Und es stellte sich aber bald eine ganz andere Situation raus, wie diese Nacht abgelaufen ist. Weil nach den Aussagen von zwei Frauen, die 19-jährige Martha N. und die 20-jährige Gertrud L. und anderen Zeugen, glaubten die Ermittler und halt die Kollegen vom Ernst Karl diese Notwehrsituation dann nicht mehr und brachten Ernst Karl in das Wiener Sicherheitsbüro.
Mhm.
Ungewöhnlich bei dieser ganzen Geschichte war, dass die Männer, die zwei Einbrecher, durch 7 Schüsse ermordet worden sind und dabei hat es sich auch um Nahschüsse gehandelt, in den Körper und in den Kopf.
Ich finde das noch immer so seltsam, weil jetzt habe ich auch, also dass du sagst, nur einer hatte eine Waffe. Ernst Karl sagt, er muss aus Notwehr handeln und schießt mit 7 Schüssen beide nieder, obwohl einer nicht mal bewaffnet war.
Mhm.
Also das ist schon etwas suspekt.
Ja, und wenn man in Notwehr handelt, dann schießt man in Haxen oder irgendwie sowas und macht die halt unbeweglich, aber nicht durch Kopfschüsse gleich umbringen. So, diese Einvernahmen und die Ermittlungen ergaben dann, dass der Polizist die zwei Männer in die Garage gelockt und dort erschossen hat, weil er von einem der beiden wegen seiner Homosexualität erpresst worden war.
Aber wie sind sie jetzt darauf gekommen, dass er sie in die Garage gelockt hat?
Da komme ich noch dazu. Jetzt ist hier die Frage, wie es zu diesem ganzen Geschehen überhaupt kam. Alles begann im Jahr 1967, also ein Jahr vor der Tat. Ernst Karl verpasste bei einer Verkehrskontrolle einem Autofahrer eine Strafe. Und im Auto befand sich als Beifahrer der entweder 21- oder 22-jährige ich habe in verschiedenen Berichten ein verschiedenes Alter gelesen, aber ich gehe jetzt mal mit 22-jährig. Der 22-jährige Johann Kiesel, das war zu dem Zeitpunkt ein Krimineller und sozusagen Stricher, der für Geld mit homosexuellen Männern schlief und sie dann aber auch erpresste. Weil das war ja zu der Zeit ja alles noch strafbar, Homosexualität.
Abartig.
Ja.
Also das ist so.
Ja, dass es noch strafbar war.
Ja, genau, ja, nicht ja. Die Homosexualität.
Und dass es nicht gesellschaftlich einfach akzeptiert war. Weil
genau, richtig.
Wir lieben die Liebe und egal, wer jemanden liebt, das ist vollkommen okay. Und vor allem auch nicht unsere Sache. Jeder soll, wenn ich jetzt meine Lampe liebe, kann es auch jedem egal sein.
Eben.
Blödes Beispiel, aber es ist so.
Ja, wurscht.
Ja, genau. 2 Monate später traf Ernst Karl in einem schwulen Lokal, wenn man das so sagen kann, zufällig Johann Kiesel wieder. Der drohte dann den Polizisten, ihn als Homosexuellen auffliegen zu lassen und forderte von ihm mehrmals Geld. Zuerst waren es nur 1.000 Schilling und der höchste Betrag ging dann bis 5.000 Schilling und das war damals mehr als der Monatslohn von einem Polizisten und deswegen hat er sich in die Schulden getrieben und deswegen auch andere Straftaten betrieben, damit er eben an dieses Geld rankommt.
Oh, arg, und das ist Polizist.
Ja, es ist echt schlimm. Urtraurig eigentlich, wie gesagt, dass man erstens wegen so einer Sache erpresst wird und zweitens, dass sich das alles so weit getrieben hat.
Ja.
So, da er diesen Geldforderungen von seinen Erpresser aber nicht mehr nachkommen konnte, schickte ihn Johann Kiesel zu anderen Homosexuellen, um dort Geld zu erpressen. Ein Wiener Geschäftsmann, der Angst hatte, geoutet zu werden, übergab dann Ernst Karl einen 10.000 Schilling-Scheck, den er an Johann Kiesel weitergab und der ihn dann daraufhin gleich einlöste. Weil Money is all. Money is life. In seiner ganzen Verzweiflung schluckte Ernst Karl im Dezember 1967 20 Schlaftabletten.
Oha, traurig.
Ja. Er überlebte und befand sich bis 10. Jänner 1968 in einer psychiatrischen Klinik. Was, so weit muss man mal kommen, dass du wirklich einfach nicht mehr weiter weißt und dann Selbstmord begehen willst.
Ich finde es arg, dass er dann noch in den Dienst durfte, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, es gibt ja auch Polizisten, die, glaube ich, eher nur Streifdienst machen und schauen, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, in dem wurde er dann einfach geschickt. Aber,
ja, aber ich
sollte man trotzdem nicht machen, weil er hatte natürlich trotzdem eine Waffe an seinem Körper und war nicht in einem guten Zustand.
Also ich finde, psychisch labile Menschen sollten nicht mit Waffe rumrennen.
Ja, stimmt. So, nachdem er dann aus der Klinik entlassen wurde, wurde er weiterhin erpresst. Johann Kiesel wollte mit seinem Freund Walter Pöttler, der war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt, die beiden wollten in einem Postamt im 12. Bezirk einbrechen und Ernst Karl sollte dann im Dienst Schmiere stehlen. Der Ernst Karl hat das aber dann abgelehnt und ist dann mit einem Gegenvorschlag gekommen, dass sie eben in der Tivoli-Garage einbrechen sollen, weil dort soll eine Limousine stehen und da ist so eine Geldkassette, so ein Geldkasten halt drin, wo sie immer schön das Geld so geschlichtet haben mit dem Kleingeld und dem allem. Mhm. So eine Geldkassette würde dort in dem Auto aufbewahrt werden und die sollten sie stehlen, weil diese Kassette wird anscheinend irgendwie erst am nächsten Tag dann wieder weggebracht. Ich würde nie sowas im Auto liegen lassen, aber gut, muss ich jeder für sich selber wissen. Johann Kiesel hat dann von Ernst Karl verlangt, dass er ihm für diesen Einbruch eine Waffe geben soll. Natürlich ist er dem dann auch nachgekommen, weil er klarerweise Angst hatte.
Aber hat er ihm eh nicht eine Waffe von der Polizei gegeben?
Nein, ich glaube, das war eine private Waffe von ihm.
Ja, aber das ist ein bisschen kritisch.
Sehe ich auch so, ja. Weil er hätte, wenn das anders abgelaufen wäre, hätte er ordentlich drankommen können eigentlich.
Ja, und es ist halt auch eine Spur, wie man ihm Also halt ein Indiz, wie man ihm auf die Spur kommen kann dann im Endeffekt.
Genau, ja. In einem Café besprachen die drei Männer dann die Tatausführung. Und dieser Walter Pöttler, der Freund von Johann Kiesel, der war ebenfalls über die sexuelle Orientierung vom Ernst Karl informiert. Und ich glaube, er wusste auch, was dieser Johann Kiesel genau vorhatte.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Also mit der Pressung. Die sind ja so circa in unserem Alter, sage ich jetzt mal, plus ein paar Jahre halt wir noch. Wie kann man so dumm sein in dem Alter?
Ich verstehe das auch nicht. Ja, falsche Erziehung und...
Also, ich meine, weißt du, kriminell sein ist eine Sache für mich, aber halt solche Dinge machen und mit anderen Menschenleben so spielen und denen Angst machen und oh mein Gott, nein, ich verstehe das nicht, vor allem noch mit so etwas, wofür der Mensch nichts kann.
Richtig, ja.
Also, das regt mich auf.
Ja, ich war bei der Recherche von dem Fall ziemlich angerissen, weil ich sowas auch nicht verstehe. Ich bin aufgewachsen mit dem, das haben meine Eltern, auch mein Freundeskreis, die sind genauso. Jeder darf lieben, wen er möchte. Und fertig, das ist erstens nicht meine Sache. Und auch ich finde dieses... Da habe ich auch letztens mit meiner Mama, glaube ich, darüber gesprochen. Ich finde dieses sich als homosexuell outen. Warum muss man sich outen, wenn man homosexuell ist? Muss ich mich jetzt outen, weil ich heterosexuell bin? Ja. Also ich verstehe das nicht. Mir geht das nicht ein. Ich sehe so oft Videos, wo sich Männer outen und ich weine mit denen mit, weil das so eine Erleichterung für die sein muss, wenn die endlich jemanden... Ich habe gerade über Gänsehaut. Wenn endlich jemanden sagen, wovor sie schon so lange Angst haben. Und ich habe dann in einem Video gesehen, ich glaube, das war dann die Oma oder irgendwie sowas, er ist trotzdem noch dieselbe Person für ihn. Wurscht, wen er liebt.
Ja, so soll es auch sein.
Das ändert nichts an seiner Person. Richtig, ja, das ändert nichts an seiner Person.
Ich weiß nicht, ich finde es einerseits, wie gesagt, habe ich eigentlich auch so ziemlich gelernt, das ist eigentlich gar kein Thema, also das ist eigentlich nichts, was man überhaupt mal diskutieren muss, weil es halt wirklich normal ist. Ich meine, natürlich, ich glaube, ich spreche für viele Leute, die halt vielleicht so altwienerische Familien noch haben, dass manche manchmal so ein bisschen depperte Kommentare ablassen, aber im Endeffekt wird es überall akzeptiert und es ändert nichts an den Menschen, an dem Charakter oder an irgendwas. Andererseits finde ich es umso wichtiger eigentlich, dass das ein Thema ist und man darüber redet, dass es eben mehr Akzeptanz und mehr Toleranz unter der Gesellschaft irgendwie bringt, weil leider ist es halt noch immer nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also thematisieren ist, glaube ich, schon wichtig, aber ich finde, man sollte es nicht überbewerten, weil es ist einfach nur eine Leben, also es ist einfach Liebe, ich weiß nicht, ist das einfach so?
Es ist einfach Liebe, genau, das hat man zu akzeptieren, fertig.
Ja.
Ja, mich macht das auch sehr böse, weil eben aus diesen angesprochenen Gründen gerade, ich verstehe sowas nicht.
Ja.
So, also wie gesagt, genau, diese drei Männer haben das in einem Café dann, diese Tatausführung dann genau besprochen. Hatte bei mir eine Stimme nicht so ganz hinhauen, sorry. und drei Tage später kam dann Ernst Karl zu dieser Garage und hinterlegte in der Nähe der Einfahrt einen Zettel mit der geplanten Uhrzeit für diesen Einbruch, nämlich 1.05 Uhr in der Früh.
Komische Uhrzeit.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, warum genau 1.05 Uhr, aber klarerweise in der Nacht, weil natürlich ist da keiner dort.
Ja, eh klar,
abgesehen von einem Wärter in der Garage.
Oh.
Ja, das haben sie nämlich nicht bedacht. So. In seinem Dienst an diesem Tag ging er dann in die Tiefgarage, wo die zwei Herrschaften schon die Limousine gesucht haben. Als sie dann ein Geräusch hörten, zog Johann Kiesel die Waffe und er vermutete dann, dass Ernst Karl halt da gleich um die Ecke kommt und rief dann so Richtung sie so, bist du's? Ich hab so Ernst Karl rief dann Johann Kiesel zu, dass er die Pistole weglegen soll. Und als er dann aber nicht reagierte, schoss Ernst Karl viermal auf ihn, zwei davon aus nächster Nähe und der letzte war ein Kopfschuss.
Weißt du, was ich jetzt an dieser Stelle schon sagen muss, ich meine, einerseits verstehe ich ihn voll.
Ja, ich auch.
Also, dass man halt, man muss halt bedenken, ich glaube, das war einfach so eine richtig harte Verzweiflungstat. Der hat einfach nicht weiter gewusst, wie er mit der ganzen Situation umgehen soll. Andererseits ist halt ein Mord einfach nicht gerechtfertigt in dem Sinn. Also,
ja, richtig. Das Problem ist halt nur, er wäre, glaube ich, nicht anders aus der Situation rausgekommen. Ja. So, jetzt ist Homosexualität damals eh schon ein heftiges Thema gewesen, beziehungsweise ist es ja noch immer. Aber ich glaube, wenn er dann seinen Kollegen auch noch gesagt hätte, du, die erpressen mich wegen Homosexualität, hätte ich ihn zuerst mal hinterfragt, okay, warum? Und dann wäre es recht am Arsch gewesen, weil, wie gesagt, wurde er ja nicht akzeptiert damals und das war doch strafbar damals. Also der wäre ins Gefängnis gekommen.
Aber in Österreich 68 wäre man noch ins Gefängnis gekommen für Homosexualität?
Yes.
Okay, das schockiert mich gerade sehr.
Ja.
Okay, aber andererseits hätte ich trotzdem was gesagt. Weil ganz ehrlich, er ist bei der Polizei, er kennt sicher Leute, man kann da sicher irgendwas machen. Manche Leute, ich meine, schau dir den Strache an, der sitzt auch in Freiheit. Also, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber trotzdem, als wenn du irgendjemanden kennst und als irgendwer, kannst du irgendwie irgendwas machen. Und bevor ich irgendeinem kleinen Zwutsch gehe, Geld zahle, damit er mich nicht verrät. Okay, ich rede jetzt so mit einer großen Pappen, aber weißt du, wenn man in der Situation ist, schaut es wieder anders aus.
Ja, ja. ich schaue jetzt gerade, wie lange die, bis wann das...
Weil das schockiert mich richtig, dass man 68 noch ins Gefängnis gekommen ist für sowas.
Was ich ja auch ein bisschen erschreckend finde, ist, dass die gleichgeschlechtliche Ehe eigentlich erst voriges Jahr eingeführt wurde.
Yes, das ist wirklich... Nämlich
mit 1. Jänner 2019, das ist echt abgefuckt.
Das stimmt.
Aber okay. Sorry, ich finde jetzt gerade nicht...
Ich kann nebenbei auch noch ein bisschen schauen, wenn du willst.
Ja, bitte, ja, weil ich finde das gerade überhaupt nicht. Ah ja, ich rede mal weiter und wenn du das rausfindest, danke, Marina.
Gerne.
Genau, also der letzte Schuss auf den Johann Kiesel war ein Kopfschuss und dann schoss er dreimal auf den, wie wir schon vorhin gesagt haben, auf den unbewaffneten Walter Pöttler. Als dann die Opfer auf dem Boden lagen, hat der Ernst Karl die Pistole von dem Johann Kiesel aufgehoben und einen Schuss damit abgegeben, damit diese Notwehrsituation, also Notwehrversion eigentlich, irgendwie glaubhaft rüberkommt.
Mhm.
Also sozusagen einem Alibi-Schuss abgegeben. Von diesen Schüssen
auf... Darf ich dich kurz unterbrechen?
Ja, natürlich.
1971 wurde es legalisiert.
1971, ach, ein paar Jahre nach der Tat, wow.
Mhm.
3 Jahre nach der Tat.
Och, oh mein Gott.
Ach, ja, ich glaube, der hätte das keine 3 Jahre weiter nachgepackt. Außerdem wusste er das ja auch gar nicht.
Ja.
Aber 1971.
Das ist echt krank.
Das ist so krank. Habt euch doch einfach alle lieb und lasst alle leben. Alle leben und leben lassen.
Ja, für manche Menschen ist es schwierig, dass andere Leute in ihrem Leben zufrieden sind und sie nicht.
Ja.
Und deswegen regen sie sich über sowas auf, um ihre eigenen Unsicherheiten zu kompensieren.
Ich würde mich nie über sowas aufregen.
Ich auch nicht.
Ich würde nicht mal dran denken, mich über sowas aufzuregen. Sei heterosexuell, sei homosexuell, sei... Weiß nicht, gibt es denn die pansexuell oder sonst irgendwelche sexuellen
Orientierungen? Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen.
Ja, seid
also
so,
Sachenrichtungen.
Wie ihr sein wollt. Liebt den, den ihr lieben wollt oder diejenige oder was auch immer. Wie gesagt, leben und leben lassen. Lasst euch von niemandem was einreden. So.
Punkt.
Punkt, genau. Also, von diesen Schüssen aufgeschreckt, kam dann dieser Garagenwärter zum Ort des Geschehens und fragte den Polizisten, was passiert ist. Der hat natürlich wieder diese Notwehrversion ausgepackt und meinte, dass er die zwei Erbrecher einbringt.
Was haben sie denn erbrochen?
Nur Kacke aus ihrem Mund. dass er diese zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat und dass er sie dann erschossen hat aus Notwehr. Derjenige, der in der Garage starb, war der Pöttler, also der unbewaffnet war, und der Kiesel, der starb am Weg ins Krankenhaus. Bei der Befragung im Sicherheitsbüro erzählte Ernst Karl dann seine, unter Anführungszeichen, Heldengeschichte. Er meint dann, dass er beim Streifendienst einen blauen Borgward, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, seiner Automarke. Ich glaube, es wird ausgesprochen Borgward.
Ich habe noch nie gehört in meinem Leben.
Ich habe das auch noch nie gehört. Ich dachte mir, diese Automarke gibt es nicht mehr. Aber die gibt es ja wohl noch. Aber die Oldtimer, bitte schau dir die an, Marina, die schauen so geil aus.
Ist es besser als mein Ford Mustang?
Ich glaube, dein Ford Mustang ist trotzdem cooler, aber dieses Auto, dieser Oldtimer, boah. Ich meine, ich habe so ein Auto noch nie gesehen. Ich habe selber Google-Suche. Ich habe so ein Auto noch nie in meinem ganzen Leben gesehen.
Ich glaube, ich habe schon. Die neueren, also die Logos auf den neueren Autos kenne ich auf jeden Fall.
Okay.
Aber so ein altes. Das ist gar nichts.
Aber diese Oldtimer sind einfach so cool.
Aber die neuen schauen auch ganz gut aus.
Ja, die neuen schauen auch cool aus. Aber ich finde die Oldtimer trotzdem cooler, ich weiß
nicht. Verständlich.
Ich mag so Oldtimer. Also auf jeden Fall ist ihm bei seinem Streifendienst dieses blaue Auto aufgefallen. Und der soll mehrmals um diesen Gebäudekomplex gefahren sein. Und in diesem Auto haben sich angeblich 3 Männer befunden.
3?
Später 3, angeblich.
Okay.
Später hat er dann das Auto bei dem Kaufhaus gesehen und auch gemerkt, dass das Tor zur Garage offen ist, wo die Polizisten dann auch schon eigentlich hätten merken sollen, dass es ja nicht geht, weil normalerweise kommst du bei einem Kaufhaus in die Garage in der Nacht ja gar nicht rein. Also hätten sie da ja auch schon suspekt sein sollen, oder?
Mhm. Ja, irgendwie schon.
Eigentlich. So, drinnen sind dann eben diese 2 Männer gewesen, die versucht haben, in ein Auto einzubrechen. Und als er nach den beiden gerufen hat, soll einer der Männer die Pistole gezogen und auf ihn gerichtet haben. Daraufhin hat er in Notwehr auf den Mann geschossen und der Getroffene soll dann noch einen Schuss auf ihn abgegeben haben. Deshalb hat er dann noch noch 3 weitere Male auf diesen Mann geschossen. Der zweite Mann, der Walter Pöttler, sei dann auf ihn zugesprungen und deshalb hat er auch ihn erschießen müssen.
Okay.
Die Ermittler haben dann später dieses erwähnte Auto gefunden und die Besitzerin kam dann eben mit einer Freundin in die Garage. Das waren die ich am Anfang erwähnt habe, die Martha N. und die Gertrud L.
Gertrud?
Gertrud. Ich weiß nicht genau, wer von den beiden dieses Auto besessen hat, aber eine von den beiden hat dann eben gemeint gehabt, dass das Auto gestohlen wurde und sie hat sich aber dann angeblich so in Widersprüche verwickelt, dass sie dann mit der Wahrheit rausgekommen ist.
Okay.
Sie gestand, dass sie die Erschossenen gekannt hat und ihnen das Auto für den geplanten Einbruch geborgt hat. Was saudämlich ist. Saudämlich.
Ich würde nie, also zum Beispiel, ich war mit zwei sind ziemlich gut befreundet, aber ich würde dir nie mein Auto borgen, damit du irgendeinen Einbruch machen kannst.
Ich würde es dir auch nicht geben, dann wäre ich voll am Arsch. einer von den beiden Freundinnen, die den Johann Kiesel schon länger gekannt hat, wusste auch, dass er den Polizisten sozusagen in der Hand hatte, wegen seiner Homosexualität. Ein Ohrenzeuge der Tat in der Garage sagte dann noch aus, dass der letzte Schuss, dieser Alibi-Schuss, erst nach einer Pause abgefeuert wurde.
Okay.
Ernst Karl wurde nach diesen Aussagen ja dann eben, Ernst Karl wurde nach diesen Aussagen wegen Verdachts des Doppelmordes in Untersuchungshaft genommen.
Ich weiß nicht, ich hader gerade so mit mir, ob er mir leid tut oder nicht.
Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, ja, tut er mir auf jeden Fall leid, weil ist natürlich kacke, wenn man wegen seiner sexuellen Orientierung erpresst wird.
Mhm.
Andererseits hätte man das eventuell, ich weiß zwar nicht wie, weil wie gesagt, er war bei der Polizei, es war damals noch strafbar, vielleicht hätte man das auch irgendwie anders lösen können, aber die haben ja immer mehr Geld verlangt, die zwei. Die haben ja, ja nicht aufgehört.
Das ist so eine richtige Zwickmühle.
Ja, einfach so eine, einfach aus Verzweiflung, die zwei erschossen und dann halt nicht mit den, also er hat versucht, das eh gut zu vertuschen mit diesen Notwehrschüssen, den ganzen Kack. Das Doofe war halt dann, dass er Ohrenzeugen sozusagen hatte und auch Augenzeugen, die zwei Freundinnen.
Ja, da hätte er sich irgendwas Besseres ausdenken müssen.
Hätte er, ja. Aber gut.
Hätte, hätte Fahrradkette.
Genau, hätte, hätte Fahrradkette. Ich habe mir jetzt gedacht, ich muss nicht sagen. er bestritt weiterhin die Tat und beharrte auf seiner Notwehrversion. Er gab dann aber nach längerem Leugnen dann endlich zu, dass er die beiden erschossen hat. Am 15. Dezember 1969 wurde er wegen Doppelmords zu 20 Jahren Kerker verurteilt. Also das war dann ein Jahr nach der, also anderthalb Jahre eigentlich, circa nach der Tat.
Eigentlich spät.
Extrem spät, ja. Ich weiß aber nicht, warum das erst so spät passiert ist, die Verurteilung.
Naja, wahrscheinlich alles dahin und daher, dadurch, dass die Opfer tot sind und das ist ein Polizist. Wahrscheinlich haben sie da länger die U-Haft gehabt und ein bisschen geschaut und ermittelt oder irgendwas, keine Ahnung.
Mhm. Als Milderungsgrund für seine Verurteilung wurde berücksichtigt, dass er ja erpresst wurde. Der verurteilte Ernst Karl wurde in die Justizanstalt Stein gebracht, wo er wegen Gewaltausbrüchen und psychotischen Schüben auffiel, was mich nicht wundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
wenn er eh schon mal in einer psychiatrischen Anstalt Einrichtung war.
Ja, voll, ja.
Ich glaube, das hat ihn alles so richtig abgefuckt im Kopf, diese ganze Geschichte.
Am 15. Jänner 1974 spielte Ernst Karl nach dem Mittagessen mit dem Mithäftling Johann Rogatsch Schach. Und jetzt frage ich dich, weißt du,
ich kenne den Namen.
In welchem Fall ich den erwähnt habe? Ja, ich kannte ihn auch und ich habe so lange überlegen müssen.
Warte mal, lass mich kurz studieren.
In einem Zeitungsbericht habe ich dann den Fall gelesen und wir haben den letztens auch im Kriminalmuseum gesehen, den Fall.
Ja, ich weiß, warte.
Soll ich den Anfangsbuchstaben geben?
Von was?
Von der umgebrachten Frau.
Warte, nein, ich weiß es. Johann. Johann ist der Name, den wir schon oft hatten. Ist es mit der Ione Faber?
Nein.
Ah. Johann.
Aber der Anfangsbuchstabe passt schon.
I?
Ja.
I? Ilse.
Mhm.
Ilse, irgendwas?
Ja.
Ilse, ja, weiß ich nicht wie.
Okay, also, soll ich sagen?
Ja, ich weiß es eh, also ich weiß, dass sie Ilse heißt und ich weiß, ist es die, was auf den, bei den Schienen gefunden worden ist?
Nein.
Oder ist es die, was zerstückelt worden ist?
Genau.
Ah, schau, ich habe gewusst, da klingelt was bei mir.
Genau, also Johann Rogatsch wurde wegen dem Mord an Ilse Moschner verurteilt.
Moschner, genau. Und die, das war im 8., glaube ich, oder so, im 9., 8., 9. Bezirk, irgendwie sowas.
Ja, irgendwo in der Innenstadt, ja, genau. Aber ich habe so lange überlegen müssen. Ich meine, es war auch ein Bahnhof in dem Fall drinnen, weil der hat die, was ich mich jetzt erinnern kann, sorry, ich kann mich nicht mehr an alle Fälle erinnern, so jetzt genau, welche ich ausgearbeitet habe. Das war ja diejenige, die, glaube ich, wegen diese Versicherungsding da gemacht hat und die dann zuerst bei seiner Frau angeläutet hat oder irgendwie sowas. So, also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber das war deren Kopf in einem Mistkübel gefunden wurde.
Mhm, ich weiß schon, ja. Ich habe das Bild vor meinen Augen.
Ja, vor allem auch das gezeichnete Bild mit dem Mistkübel mit diesem Kopf. Ja. während diesen, also während des Schachspiels, erwürgte Ernst Karl den Johann Rogatsch und drückte dann den Justizwachebeamten neulich eine Notwehrsituation vor.
Wenn es das erste Mal nicht funktioniert hat, wird es das zweite Mal auch nicht funktionieren.
Also es hat eh nicht funktioniert.
Was für eine Überraschung.
Also angeblich soll er von Johann Rogatsch angefallen worden sein, weil sich der Ernst Karl geweigert hat, bei einem Ausbruchsversuch mitzumachen. Und deswegen hat er ihn dann angeblich erwürgt aus Notwehr, weil er ihn angefallen hat, unter Anführungszeichen natürlich alles. Mhm. Die Beamten haben dann noch eine Stunde versucht, den Johann Rogatsch wiederzubeleben. Eine ganze Stunde.
Das ist hart.
Ja. Laut dem Direktor von Stein, der Oberjustizrat Schreiner, war Johann Rogatsch aber bekannt dafür, Leute zu Ausbruchsversuchen anzuzetteln.
Mhm.
Und ja, kann man es glauben oder nicht, keine Ahnung.
Ja, aber auch wenn, ich meine, solange er selber nichts macht.
Dann soll er gleich den Knopf drücken und sagen, du, der hat mich angezettelt und nicht gleich jemanden erwürgen.
Ja, genau.
Ernst Karl wurde wegen diesem Mord vom Landesgericht Krems 1974 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat auch versucht, einen anderen Häftling, einen Wiener Unterweltler, umzubringen. Aber mehrere Justizwachebeamten haben diesen versuchten Mord, beziehungsweise gerade in der Tat, haben sie das mitbekommen und konnten diesen Mord Gott sei Dank verhindern.
Ein Glück.
Es stimmt, ja. Dem überlebenden Opfer ging das Ereignis aber leider Gottes sehr zu Herzen. Er verfiel dann körperlich immer mehr und Monate später beging er dann Selbstmord.
Oh nein.
Ja. Oh, ich glaube, das ist schon ungut mit so einer Nahtoderfahrung oder irgendwie sowas. Manche Menschen packen das halt dann vielleicht nicht so, was ich verstehe, weil...
Entschuldigung, nur ganz kurz, aber wir hätten vielleicht am Anfang eine Trigger-Warning für Selbstmord angeben sollen. Weil jetzt hast du schon sehr oft von Selbstmord geredet.
Ja, stimmt, ja. Sorry. Ja, hätten vielleicht wirklich eine Warnung vor der Episode rausgeben können. I'm very sorry. Wir werden es ja in die Shownotes reinschreiben. Ja. Genau. Ernst Karl war in einer Einzelzelle im Hochsicherheitstrakt untergebracht und als er dort ankam, nach dem Mord an Johann Rogatsch, jubelten diese anderen Häftlinge dort.
Was?
Weil er endlich Johann Rogatsch aus dem Weg geschaffen hat, weil der unbeliebt war, weil er einen Mädchenmord begangen hat. Und deswegen haben diese anderen 7 Mithäftlinge gejubelt. So, juhu, aber das, Johann Rogatsch ist aus der Welt.
Das sollte man nicht noch pushen.
Nein, sehe ich auch nicht so. Nein, weil, das sehe ich auch nicht so, das sehe ich genauso, weil die werden ja dann nur noch gehypter und fühlen sich dann in ihrer Tat ja dann bestätigt und du bist so ein Braver und du bist so ein Guter, weil du jemanden aus dem Weg geschaffen hast, der auch jemanden umgebracht hat. Top.
Wow.
Hast du gut gemacht, Boy. Ernst Karl begann immer mehr unter Schizophrenie zu leiden und wurde von psychotischen Schüben geplagt. Er glaubte, von anderen Zellen aus beschossen zu werden, von Verbrecherbanden verfolgt zu werden und noch immer als Polizist zu arbeiten.
Okay.
Aufgrund dessen wurde er psychiatrisch und medikamentös behandelt. Am 14. Juni 2001, also mal ein heftiger Sprung in die 2000er Jahre, kam es erneut zu einem psychotischen Schub, bei dem er seine Zelle verwüstet hat und sich seine Nase brach.
Oh mein Gott, was ist los mit
der
ihm?
Der diensthabende Anstaltsarzt, der Herr Dr. Stippler, verabreichte ihm daraufhin eine Akinetoninjektion.
Okay.
Und da habe ich mir aufgeschrieben, was das genau ist, weil ich wusste das nämlich nicht. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich sowas fragen würdest und deswegen
Tami kennt mich.
Genau. Ich habe es gefunden. Akineton, beziehungsweise auch Piperiden, ist ein Arzneistoff, der zur Behandlung von Nebenwirkungen wie beispielsweise Körpersteifheit, Blickstarre und Sitzunruhe eingesetzt wird, die viele Antipsychotika ab einer bestimmten Dosis verursachen können. Und dadurch, dass er ja medikamentös behandelt wurde, hat er dann, also ist es ja, glaube ich, auch zu diesen Nebenwirkungen gekommen und deswegen hat er dann diese Akineton-Injektion bekommen. Genau, dieser Arzt ordnete dann noch seine Unterbringung in einem besonders gesicherten Haftraum an. Und weiters wurde von ihm angewiesen, ihn an einen anstaltseigenen Gurtenbett vor möglichen Selbstverletzungen zu schützen. Also die sollen ihn halt dann an dieses Gurtenbett anschnallen. Oder befestigen. Nicht anschnallen, befestigen. Obwohl Justizwachebeamten aussagten, halbstündlich Kontrollen durchgeführt zu haben, bei denen Ernst Karl angeblich friedlich geschlafen haben soll, war er am nächsten Morgen tot.
Was?
Ja. Yep.
Wie alt war er da?
Gerade, dass ich mir das wieder nicht ausgerechnet habe. Da war er 56, weil er wurde nämlich 1945 in Gamming in Niederösterreich geboren.
Gamming?
Gamming. Gamming ist im Bezirk Scheibs, falls du das auch noch wissen möchtest.
Okay, danke.
Es kamen dann, aus welchen Gründen auch immer, Fotos der Leiche an die Öffentlichkeit. Und diese Fotos haben halt gezeigt, wie die Leiche ans Bett gefesselt war. Und angeblich war ihm auch Blut aus der Nase und dem Mund gelaufen.
Ew.
Und diese Fotos sorgten dann eben mit der Tatsache, dass Gurtenbetten zur Fixierung von Häftlingen eigentlich seit 1994 verboten sind, für heftige Proteste seitens der Öffentlichkeit.
Okay, aber habe ich das jetzt irgendwie überhört oder warum genau ist er jetzt gestorben?
Das sage ich noch.
Ah, okay, Entschuldigung.
Alles okay. Infolge der nächsten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Bett nicht um ein Gurtenbett gehandelt hat, sondern um ein Krankenbett, an das Ernst Karl zum Selbstschutz fixiert wurde. Also es ist jetzt nicht direkt spezifisch ein Gurtenbett, sondern es wurde einfach ein Krankenbett sozusagen dazu umfunktioniert und er wurde so an das Bett.
Ja, aber wenn sie das machen, um ihn aus Selbstschutz da halt anzudingsen, wieso kommt er nicht in eine Einrichtung, wo das Personal darauf geschult ist?
Kapier ich auch nicht.
Okay. Zwei.
Achso, ja. So eine Anhaltung in einem medizinischen Bett mit Fixierungsmöglichkeit hat daher, falls sie aus ärztlicher Sicht, beziehungsweise ärztlich und psychiatrischer Sicht erforderlich ist, auch innerhalb einer Justizanstalt zu erfolgen. Sie wird daher aus medizinischer Ausnahme auch vom Anstaltsarzt angeordnet. Also somit war das keine Straftat, die sie da eigentlich begangen haben, sondern ein Selbstschutz für den Häftling.
Ja, aber irgendwie, finde ich, sollte das besser überwacht werden oder so.
Finde ich auch, ja. Ich meine, und auch wenn, ich finde, man sollte auch keine halbstündlichen Kontrollen machen, sondern die ganze Zeit dort bleiben. Weil in einer halben Stunde kann viel passieren, wie wir sehen.
Ja, das stimmt.
Ja. Die Staatsanwalt Krems an der Donau nahm wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen Ermittlungen gegen die Beamten und die Ärzte auf. Der Fall wurde dann vom Landesgericht untersucht und in einem Gutachten des Sachverständigen Dr. Wolfgang Denk, ein Facharzt für gerichtliche Medizin. Kannst du bitte was essen?
Ja, wenn wir fertig sind.
In diesem Gutachten stellt dieser Doktor Folgendes fest, und da zitiere ich. Ernst Karl ist an den Folgen eines mechanischen Darmverschlusses im Bereich von vorbestehenden Verwachsungen in der Bauchhöhle infolge Herz-Kreislauf-Versagen eines natürlichen Todes gestorben. Das Anliegen des Sicherheitsgurte steht mit dem Auftreten der Darmlähmung nicht in ursächlichem Zusammenhang. Der Anstaltsleiter Johann, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, Hadrobolec,
klingt ganz richtig,
ja, meinte, dass der Darmverschluss unentdeckt blieb.
Eine Frage habe ich aber. Wie kann ein Darmverschluss unentdeckt bleiben?
Dadurch, dass der Ernst Karl die letzten Jahre immer so viele Tabletten genommen hat, hat sich laut dem Anstaltsleiter seine Schmerzgrenze verändert und er hat nie über irgendwelche Schmerzen geklagt. Und ein Darmverschluss tut scheiße weh.
Ja.
Und man, ich glaube, du hast ja keine, das ist ja alles in deinem Körper, du hast ja keine äußerlichen Anzeichen, dass du einen Darmverschluss hast. Somit ist es unentdeckt geblieben. Weil er all doch nie geraunzt hat über irgendwas.
Okay, ja, weil ich denke mir, dass ein Darmverschluss ist eigentlich, sind eigentlich wirklich höllische Schmerzen.
Ja.
Aber wenn er eine andere Schmerzgrenze und Toleranz hat, na dann.
Die Staatsanwalt Krems an der Donau hat am 15. Mai 2002 die Ermittlungen eingestellt, weil die Fixierung des Strafgefangenen im Krankenbett aus medizinischer Sicht geboten und der Eintritt des Todes auf eine natürliche Ursache zurückzuführen war.
Mhm.
Und that's the case. das war halt der Fall. Ich finde, wie gesagt, ich bin auch immer ein bisschen im Zwiespalt, ob ich jetzt Mitleid mit ihm haben soll oder nicht.
Ja, same.
Weil.
Aber im Endeffekt, ganz ehrlich.
Er hat halt aus einer Verzweiflung herausgehandelt, deswegen habe ich irgendwie ein bisschen Mitleid, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht.
Schau mal, also ich glaube, ich sehe das jetzt so, dass einerseits anfangs hatte ich Mitleid mit ihm, ich sage aber, dass er auch andere Optionen gehabt hätte, die für alle Beteiligten besser ausgehen hätten können und auch den Straftätern eigentlich eine bessere Strafe gegeben hätten wahrscheinlich, durch Erpressung und so weiter. Und ganz ehrlich, sein Verhalten dann im Gefängnis macht das dann alles wieder schlechter, weil ich finde, er hat sich nicht gut verhalten.
Ja, stimmt. Also ja, ist ein bisschen zwiespältig,
ja.
Weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Habt ihr Mitleid mit ihm? Habt ihr kein Mitleid mit ihm?
Ja, das würde mich auch voll interessieren.
Ja, wie gesagt, ich finde es doof, dass er wegen seiner sexuellen Orientierung erpresst worden ist. Was er dann im Gefängnis gemacht hat, kann man natürlich nicht rechtfertigen, da gebe ich dir absolut recht. Aber ja, ich hoffe, der Fall hat euch gefallen. Ich hoffe, dir hat er gefallen.
Mir hat er sehr gut gefallen und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde sagen, wahrscheinlich Bilder hat die Tammy bereit und ihr findet sie auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Oder ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Und kommentiert auf jeden Fall bei dem Poster, weil mich würde es wirklich interessieren, was ihr über den Fall denkt und was ihr sagt und was eure Meinung ist.
Mich auch, ja.
Okay.
Bin sehr im Zwiespalt.
Ja.
Macht euch bereit für einen mega coolen Fall nächste Woche von der Marina.
Ja.
Auf den bin ich wirklich nicht sehr gespannt, weil wenn ich so auf der Suche nach neuen Fällen bin, dann stolper ich halt immer über den und ich habe bis jetzt immer nur so einen kleinen Ausschnitt davon gelesen und deswegen bin ich sehr gespannt, was du dann darüber nächste Woche erzählen wirst.
Ja, ich hoffe nur, dass unser WLAN kommt, bevor am Dienstag der Lockdown startet.
Hoffe ich auch, ja.
Weil ohne WLAN wäre es ein bisschen kritisch. Aber wir machen das schon alles noch, das wird schon. Und ja, ich werde jetzt was essen, weil die Tammy hat über die ganze Episode meinen Magen knurren hören.
Ja.
Also ich gehe frühstücken, wenn das für alle Beteiligten okay ist.
Lass es dir schmecken.
Dankeschön.
Bitte schön. Dann wir hoffen natürlich, dass wir im zweiten Lockdown nicht, dass ihr diesen zweiten Lockdown halbwegs gut übersteht.
Weil ja.
Mich pisst das mittlerweile schon richtig an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr. Deswegen hoffe ich, dass es euch allen gut geht damit. Und wie gesagt, wenn ihr schreiben wollt, ihr könnt uns natürlich immer gerne schreiben. Wir sind gerne da, um zu plauschen und über alle Themen der Welt zu sprechen. Wir haben euch nämlich alle sehr gern. Und übrigens, vielen, vielen lieben Dank für mittlerweile über 300 Abonnenten auf Instagram.
Warte.
Ich bin so happy. Oh, genau. aber ja, ich möchte die Marine jetzt gern zu ihrem Frühstück entlassen, deswegen wünsche ich euch einen schönen Sonntag.
Und wünsche ich euch auch allen.
Oder wann ihr euch das anhört, genau.
Bis nächste Woche. Bye.